Es ist Montag, der 15. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt hat in den ungefähr 8000 Folgen, die wir hinter uns haben, der wird bemerkt haben, dass er zu den kompetentesten Gesprächspartnern gehört.
Das sagst du doch allen. Das sagst du doch allen.
Das ist absolut korrekt, aber wie sagte mal eine Flugbegleiterin, die nicht meine Frau ist, but this time it's from the heart. Und das möchte ich an dieser Stelle sagen. Deswegen begrüßen Sie bitte den Chefkommunisten der Funke Mediengruppe und künftigen Bestseller-Autorin Hajo Schumacher, der Autor des Buches Nur der Tod ist schneller, unter dem Pseudonym Achilles verfasst. Darüber werden wir gleich sprechen. Aber eigentlich ist ja Quatsch, ne, dich einzuladen, um dieses Buch zu pushen. Du hast ja schon die Filmrechte verkauft, habe ich gehört.
Das ist in der Tat wahr, ja. Das war mir auch gar nicht so klar. Aber diese Filmproduktionsfirmen, die holen sich die Manuskripte für irgendwelche Bücher noch vor der Veröffentlichung.
Und aber dann sind die so verzweifelt, dass sie dir das jetzt auch schon aus der Hand gerissen haben? Haben die da schon alles weggefilmt?
Ich glaube, es ist keine gute Nachricht für den Standort Deutschland.
Oh Gott.
Aber ich meine, so eine Reihe, die heißt Laufende Ermittlungen und der Kommissar ist ein Marathonläufer, ist doch eigentlich ganz lustig, oder?
Ja, ja, das ist ja relativ nah
ich
an dem...
Wie du dich ausschüttest vor Begeisterung.
Nein. Wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir teasen nur schon mal. Zunächst einmal kommen wir zu dem, was dem Laufsport so ein Stück weit in den letzten Jahrzehnten entgegengewirkt hat, nämlich Nutella. Nutella wird 60, also die bekannte Nuss-Nougat-Creme, die vermutlich bekannteste der Welt, also gleich nach Nodossi, die wird 60 Jahre alt. Übrigens anders als diejenigen, die das regelmäßig konsumieren. Und jetzt zunächst einmal die berühmte Gretchenfrage, ist es jetzt die oder das Nutella?
Also ich versuche Nutella immer geschlechtslos.
Ja, also Nutella oder was sagt
Firma,
man dann?
Die Firma Ferrero, man kann ja über vieles streiten und deren Geschäftsgebaren und so weiter. Aber Nutella ist leider nicht erreicht. Also das ist so, schmeckt man sofort
lecker
raus. Ne?
Ja.
Die Zuckerfettmischung funktioniert einfach hundertprozentig.
Ja.
Und insofern bin ich da total befangen.
Ist ja gerade mal 60% Fett und Palmöl drin, schon ist lecker, ne?
So, ja, genau. Und der Rest dann geschredderte kleine Gorillas, nee, Orang-Utans, glaube ich. So.
Kaum sitzt du mit Hannes Jennecke im Kölner Treff, fängst du an mit geschredderten Orang-Utans. Das kann doch einfach nicht wahr sein.
Ja, das ist das Charisma ist das.
Ja, es reift nach in
aber,
dir.
Aber wenn man dir was anderes als Nutella, ich weiß nicht, bist du ein süßer oder eher salziger Frühstücker?
Nee, ich bin tendenziell eher von der salzigen Fraktion. Ach. Also mir kannst du das auch alles hinstellen. Ich bin da wirklich absolut super diszipliniert und unempfänglich dafür. Ach. Mögen tue ich es allerdings. Also das ist nicht so, als würde es mir nicht schmecken, aber ich versage mir solche Sachen problemlos. Hab sie aber früher gegessen. Also wenn ich daran denke, was ich mir teilweise auch als Kind oder als Teenager reingehauen habe.
Mit
den
großen Löffeln, ne?
Ja, voll geil. Auch so,
und dann wie so ein Eis langsam.
Ja, und auch mit Erdnussbutter und so, ne? In Kombination.
Ja,
also
und dann nochmal schön frittieren
Programm.
Das Ganze, ne? Noch einmal aufbacken.
Oh,
ja, ja,
fantastisch. Ja, aber findest du es nicht wahnsinnig witzig, dass noch bis Mitte der 2000er das Nutella und Ferrero halt einfach Partner der deutschen Nationalmannschaft war und dass es einfach Werbespots gab, in denen deutsche Nationalspieler, also Leistungssportler, dass man denen halt gesagt hat, die hauen sich eine Nutella-Knifte rein.
Aber Entschuldigung, die werben beim FC Bayern jetzt auch für Paulaner, Franziskaner, ich weiß nicht was, für Bier wird auch geworben.
Ja,
St. Pauli wird die erste Profimannschaft sein, die für irgendeinen Cannabisladen wirbt.
Ah ja, guck mal.
Wart's ab.
Ja, man soll es halt, man soll es nur nicht direkt vorm Spiel zu sich nehmen. Also weder das Bier noch
Sag
Cannabis.
Mal, hast du das gehört? Der Magdeburger Handballtorwart Nikola Portner soll angeblich auf Crystal Meth positiv getestet worden sein.
Ja, absurd,
nicht,
oder?
Aber nicht als Freizeitbeschäftigung, also nicht jetzt so als Partywochen, sondern tatsächlich fürs Spiel. Also
Wirklich?
Ja, weil das ist ein Amphetamin und Amphetamin sorgt irgendwie für, keine Ahnung, mehr Konzentration, Klarheit, also der ganze das ganze System wird hochgefahren.
Okay.
Und für einen Handballtorwart, wo natürlich so diese Millisekundenreflexe entscheiden, ja, kann das eventuell. So,
da muss ja der Bundestrainer, der nächste, also der Handball-Bundestrainer, muss ja vor dem nächsten großen Turnier, WM oder so, geht der einmal durchs Frankfurter Bahnhofsviertel, ja, und stellt sich da die neue Nationalmannschaft zusammen.
Ja, wenn das die Weltmeister ja werden, dann heißt die Serie, dann heißt sie so Breaking Ball.
Ja, pass auf, ja, dann nutze ich doch deine moderative Brücke.
Gewinner des Tages.
Wenn nicht des Jahres, ach was des Jahrzehnts. Wirtz Hattrick gegen Bremen. Leverkusen krönt historische Saison mit Titel. Das berichtet die Tagesschau. Mit dem höchsten Sieg seiner unglaublichen Bundesliga-Saison sichert sich Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen den vorzeitigen Meistertitel und spart dabei sogar Kräfte. Also das muss man wirklich mal auch für die Fußballunkundigen, ja, jetzt mal ein bisschen in die Perspektive setzen. Also meine Damen und Herren, wenn Sie das jetzt hören, dann ist das wirklich noch weit hinter Flugtaxi oder Friedrich Merz führt den Wagen auf dem CSD an. Das ist wirklich schon fast in dem Bereich der Science Fiction einzuordnen, ja, dass Bayer Leverkusen deutscher Meister geworden ist. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn.
Und irre. Vor allen Dingen
so
kann man beim besten Willen keinerlei wie Glück oder Bayern-Dusel oder
nein,
der
null.
Spielplan oder das Wetter oder die Schiris, ja, oder weiß der Geier was, sondern diese Mannschaft hat vom ersten Tag an wie eine Meistermannschaft gespielt.
Ja.
Und Bayern absolut. War ja die ganze Zeit der hässliche Zerspiegel, ja. Alles, was in München, ja, passierte, war der komplette Gegenentwurf.
Ja, wirklich.
Didi Hamann, so, ihr habt das doch bei MML bestimmt einmal durchanalysiert.
Mehrfach.
Ewige Bayern-Kritiker Didi Hamann hat gesagt, es sei auffallend, wie viele Bayern-Spieler, also München-Spieler, verletzt seien, auch so im Laufe der ganzen Saison.
Ja,
wohingegen der Verletzungsstand bei Bayer Leverkusen, und die haben ein ähnlich intensives Programm, also die haben auch Europa,
ja, ja,
und Pokal und so weiter.
Ja.
Bei denen war der Krankenstand signifikant niedriger.
Ja, ja, das ist so.
Das spricht also auch für einen Trainer.
Das spricht, also das werden wir natürlich alles bei Fußball MML morgen nochmal eingehend analysieren, aber das ist schon wirklich bemerkenswert, was da passiert ist. Leverkusen hatten ja nun jahrzehntelang den Titel Vizekusen, den haben sie sich verdient, als sie Ende der 90er, Anfang der 2000er mehrfach in entscheidenden Situationen versagt haben. Dem war jetzt nun überhaupt nicht so. Die sind da ja einfach wie das heiße Messer durch die Nutella durchgegangen,
ja,
und haben überhaupt, sie haben einfach noch gar kein Spiel verloren. Die haben jetzt irgendwie,
als
weiß ich nicht, 43
Profi,
Spiele am Stück nicht
einzige
verloren.
Einzige Profimannschaft in Europa, ne? Angeblich.
Ja, ja. Die sind auch, wenn du es misst an Spielen und Punkten, sind sie auch in komplett Europa, führen sie auch die Tabelle an. Also das ist wirklich irre, was die machen. Und ich muss natürlich sehr lachen, weil die hatten im Sport 1 Doppelpass, liebe Grüße an Florian König, der das hervorragend moderiert hat. Das ist nicht einfach, wenn Kalli da sitzt. Rainer Kallmund saß dann ja auch da und der sollte, Kallmund kann ja nie kurz.
Mm.
Also wie sagt der große Philosoph Lukas Vogelsang, Kallmund, er wird immer kürzer und die Sätze immer länger. Und er hat natürlich total recht, weil im Grunde genommen stellt Florian König ihm, weil Kallmund war ja bis vor 20 Jahren Manager und das Gesicht von Bayer 04 Leverkusen. Und dann fragt er ihn einfach nur, Kalli, jetzt Leverkusen kann heute Meister werden. Wie siehst du das? Und dann holt er also, lieber Florian, ich habe ja damals mit Bayer Leverkusen, wir haben ja auch mit den Ballack, mit den C. Roberto, den C. Elias, wir haben damals auch in der Champions League, haben wir gegen Barcelona und Juventus zu reden und die ganzen Fips auf der Tribüne, haben alles, und er hörte nicht mehr auf, er hat wirklich, und du denkst, Alter, du musst doch jetzt nur einfach nur sagen, ich finde das klasse, das ist prima und da freue ich mich, geht nicht. Und also er kann nicht kurz, es ist, also, die Frage ist halt jetzt nur, wo feiern sie? Sie haben ja keinen Rathausbalkon.
Aber
eigentlich müssten sie es in München machen. Schlechter wäre die Stimmung dann auch nicht.
Auf dem Marienplatz. Aber sag mal, wir sind uns doch beide einig, dass Xabi Alonso wirklich, also der Trainer, es ist seine erste große Mannschaft, muss man auch mal,
ja,
dazu sagen.
Ja.
Dass es mit dem aber auch nun wirklich im Wesentlichen zu tun hat. Ne?
Ja, ja, total. Also ein absoluter Weltstar, ein Grand Seigneur, wenn es doch bloß ein spanisches Wort wäre. Ein absoluter Ehrenmann, ein Weltstar und ja, also da kann man wirklich, jede Lobpreisung ist berechtigt.
Und vor allem diese unglaubliche Ruhe. Ich meine, bei Tuchel hattest du den Eindruck, bei jeder Pressekonferenz in München hatte der wieder irgendein Fass aufgemacht, hat sich mit Journalisten angelegt oder rumgeheult oder weiß der Geier.
Aber wobei man der Fairness halber sagen
Alonso
muss, in München hast du natürlich auch keine Ruhe, ne? Also da hat kein Trainer,
Leverkusen
da würde
kommt, ja.
Ja, was ist denn da? Nix.
Ja, ja, WDR, ne?
Ja, da kommt, genau, da kommt der WDR. Ja. Einmal kommt, tagsüber kommt der Eismann, damit dann mal aus der Werkskantine mal raus und auch mal was Schönes hat.
Aber
und,
wenn ich Olaf Scholz wäre, ne? Wenn ich Olaf Scholz wäre, würde ich mir Xabi Alonso die nächsten 4 Wochen, ach Quatsch, die nächsten 1,5 Jahre ins Kanzleramt holen. Weil alles das, was Scholz verspricht, so, kann ein Team leiten, hat eine Idee, hat eine Spielidee, hat eine Vision, motivieren, kann vormachen. Kann alles Xabi Alonso Scholz mitteilen. Und der könnte echt so ein Führungskräfteseminar bei dem machen.
Die Schlagzeile des Tages.
Israel will Einstufung der Revolutionsgarden als Terrororganisation, das berichtet die Zeit. Israel hat auf den iranischen Drohnenangriff reagiert und Gegenaktionen gefordert, so plädierte das Außenministerium dafür, die iranischen Revolutionsgarden, die den Angriff durchgeführt hätte, als Terrororganisation einzustufen. Das teilte das Ministerium in einer Mitteilung mit, die Außenamtssprecher Leo Hayat auch auf der Plattform X verbreitete. Dem Iran müssten schmerzhafte Sanktionen auferlegt werden. Auch im Bereich von Raketen forderte er. Ja, dem kann man sich ja grundsätzlich zunächst einmal anschließen, zumal wir ja schon seit langer Zeit auch Stichwort Frauenbefreiung und auch Attacken auf Journalisten, Journalistinnen im Ausland natürlich genügend Belege dafür haben, dass die Revolutionsgarden selbstverständlich auf die Terrorliste gehören. Aber es gibt offensichtlich in der EU rechtliche Hürden, das mal nur am Rande. Jetzt, da wir reden, können wir davon ausgehen, dass es zunächst einmal, also was ja von nicht wenigen mit einer gewissen Grusellust als der Beginn des Dritten Weltkriegs gelabelt wurde, dass das jetzt zunächst einmal beendet ist? Oder wie blickst du auf die gesamte Geschichte, die uns da ab Samstag in Atem gehalten hat?
Also es gibt ja so eine goldene Regel. Immer dann, wenn wir sagen, das ist jetzt der Beginn des Dritten Weltkrieges, dann ist er das definitiv nicht. Ja. Also wir müssen ja immer noch mal ganz kurz die Vorgeschichte dazu denken. Es waren ja israelische Drohnen, die da iranische Generäle in Damaskus auch noch auf fremdem Boden sozusagen quasi hingerichtet haben. Das war von den Israelis jetzt auch nur so mittelelegant. So, und jetzt sind diese 300 Drohnengeschosse, Projektile zurückgekommen und dieser Iron Dome, muss ich nur mal sagen, faszinierend, dass da alles in der Luft abgefangen wird. Ja. Man denkt sich immer nur, boah, kann man sowas der Ukraine nicht möglichst schnell zur Verfügung stellen? So, abgesehen davon, also man könnte jetzt von so einem Gleichstand ausgehen, wenn man sportlich so, ihr habt einmal, wir haben einmal. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das für Netanyahu, der ja völlig zu Recht auch in Israel selbst total umstritten ist, dass der jetzt natürlich einen auf Friedensengel macht, indem er nicht sofort irgendwelche Bomber zurückschickt, sondern jetzt auf einmal behutsam und geduldig und so weiter ist. Und damit
Joe Biden soll ja auch telefonisch auf ihn eingewirkt haben.
Wird sich die Chance nicht entgehen lassen, jetzt einen auf Friedensengel zu machen, damit diese ganzen Untaten in Gaza da vielleicht ein bisschen unterm Radar bleiben.
Ja, es ist aber schon interessant, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Ne? Also zunächst einmal muss man dann vielleicht auch mal so als kleine Note anmerken, da hat das ein oder andere Medium sich meines Erachtens nicht so wahnsinnig glücklich verhalten, dass man sofort sagt, da hätte aber Israel jetzt, also weißt du, wenn du es meldest, gar keine Namen nennen, ist auch wurscht, aber wenn du es meldest und der erste Satz ist, damit hätte Israel ja rechnen müssen, da ist ja ein bisschen wieder so ein bisschen bei dem Thema Täter-Opfer-Umkehr, womit du aber natürlich trotzdem recht hast, ist, dass es absehbar ist, wenn du da die iranischen Sicherheitsleute erledigst, dass es irgendeine Reaktion gibt. Das ist völlig klar. Die Art und Weise, wie sie jetzt vonstatten gegangen ist, mit so 300 Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern, die aber angekündigt wurden und vergleichsweise langsam waren und zu 99% abgefangen wurden, da entsteht bei mir ein bisschen der Eindruck, dass es fast so eine Art folkloristische Note hat, im Sinne von, naja, wir müssen das jetzt ja auch machen, weil unsere Community, unsere Peers erwartet eine Reaktion, aber wir wollen da jetzt auch nicht allzu, das ist so ein bisschen offen gestanden so, wie wenn jetzt Olaf Scholz nach China reist und man dann auch mal die Menschenrechte anspricht, weil das ja von einem erwartet wird, ohne dass man jetzt ernsthaft da jetzt größere Bewegung reinbringen will. So kam es mir so ein bisschen vor. Ist ja auch ein bisschen absurd, dass der Iran von sich aus sagt, so, von unserer Seite war es das jetzt auch, aber Nur, dass ihr mal wisst. Ne? Und da denkst du auch so, okay, also.
Und ich meine, der Khamenei, der Staatschef, hat ja gesagt, strategische Geduld, das ist so ein bisschen die außenpolitische Doktrin, klingt ein bisschen nach China, finde ich ehrlich gesagt. Strategische Geduld. Ja. Und die überlegen sich natürlich auch, also ich könnte mir vorstellen, dass Putin ein größtes Interesse daran hat, da im Nahen Osten jetzt noch ein Fass aufzumachen,
ja, das stimmt.
Um die NATO zu stressen. Und ich glaube, dass die Iraner da jetzt nicht so ganz viel Zukunft drin sehen. Und insofern ist das eine Situation, miese Motive auf allen Seiten, aber vielleicht mit einem guten Ergebnis.
Die unbequeme Meinung.
Antidiskriminierungsbeauftragte kritisiert Scholz für TikTok-Kanal. Das entnehme ich. Der Weltpferde Atermann hat Bundeskanzler Olaf Scholz für dessen neu eingerichteten Account auf der umstrittenen Plattform TikTok kritisiert. Sie halte es für die falsche Strategie und einen Fehler des Kanzlers, auf TikTok einen Kanal zu eröffnen, sagte die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin, die am Sonntagabend ausgestrahlt werden sollte. Ja, sie sagte, solange die Plattform TikTok und andere Plattformen sich nicht an die Regeln halten und junge Menschen vor Diskriminierung, Hassrede schützen und Desinformation nicht zurücknehmen oder bekämpfen, ist das keine Plattform für den Staat. Aus ähnlichen Gründen hat die Beauftragte vor kurzem den Account der Antidiskriminierungsstelle auf X geschlossen. Wenn staatliche Stellen auf soziale Medien gehen, werten sie sie auf. Also das hat für mich jetzt auch wieder so mehrere Ebenen, aber sag zunächst einmal du, Hajo.
Naja, TikTok ist wie China, ne? Also Olaf Scholz fliegt jetzt auch nach China mit allen CEOs der deutschen DAX-Unternehmen im Gepäck. Ja. Warum machen sie das? Garantiert nicht, um Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren aufzuklären oder irgendwelche Dissidenten aus dem Knast zu holen.
Nein,
die machen das, um ihre Geschäfte einigermaßen ordentlich zu sichern. So,
aber was war denn mit Decoupling und De-Risking? Wir wollten doch eigentlich weniger mit China machen.
Und TikTok ist dasselbe. Ja, die Reichweite ist einfach so immens, gerade bei jungen Leuten. Du kommst nicht drum rum. Es ist genauso wie mit China, musst du einfach Geschäfte machen, weil sie so groß sind. Und dann guckt man über das andere halt mal hinweg. Ich weiß nicht, ob das von Frau Atermann jetzt so super schlau ist, genau in diesem Moment an dieser Stelle den Kanzler zu kritisieren. Sowas können manchmal auch so karriereverkürzende Geschichten sein, aber das
steigert aber ein bisschen die Wahrnehmung, ne?
Absolut, ja, deswegen hat sie es wahrscheinlich auch gemacht. Ja. Und TikTok muss man einfach leider zugestehen, dass da die Falschen als allererste sehr konsequent reingegangen sind.
Ja.
Und die AfD-Präsenz auf TikTok ist, glaube ich, größer als die aller demokratischen Parteien zusammen.
Ja, ja, absolut. Jetzt ist es ja so, es gibt ja auch gewisse sicherheitsrechtliche Bedenken, was die Software angeht, was persönliche Daten angeht. Ich finde es ja so bemerkenswert, du hast in den USA einerseits soll TikTok verboten oder mindestens die amerikanische Sparte verkauft werden aus Sicherheitsbedenken. Und in Deutschland ist es so ein bisschen für mich so wie Doping bei der Tour de France. Also man sagt, ja, es ist falsch, es ist nicht richtig, aber die anderen machen es ja auch, deswegen müssen wir es auch machen. Wenn jetzt Ferda Atermann beispielsweise sagt, ja, genau, wenn staatliche Stellen auf soziale Medien gehen, werten sie sie auf. Das ist ja so ein bisschen dieses, wir bleiben da weg, weil das ist das ist bar. Das geht aber so ein bisschen in die Richtung, when they go low, we go high. Das Problem ist natürlich nur, wenn du zu high gehst, dann kriegst du nicht mehr das mit, was da unten im Low passiert. Also es bringt ja nichts. Du musst dich ja dahin begeben.
Ja, und vor allen Dingen, Entschuldigung, wir haben genau die gleiche Debatte ganz früher bei Facebook geführt, noch früher bei Google. Darf man Google überhaupt benutzen? Die haben eine Monopol. Holistische, marktbeherrschende Stellung. Das kann doch, der Staat darf doch nicht Google benutzen, damit machst du die doch noch stärker, ausgerechnet in Europa. So, wir hatten es bei Instagram, wir haben es bei X, haben wir seitdem Elon Musk den Laden übernommen hat, haben wir die Debatte. Ja. Also ich habe auch ein bisschen so ein Murmeltiergefühl. Ja, aufpassen, völlig klar, aber ganz ohne, finde ich auch so ein bisschen weltfremd, wenn man auf dem politischen Terrain sichtbar sein will.
Das Problem sehe ich viel mehr in der Performance an sich, denn Olaf Scholz bzw. sein Sprecher hat schon angekündigt, dass man also mit seriöser Information da punkten will.
Ja, schon klar.
Das kannst du natürlich abhaken. Das erste oder zweite Video war schon dieses Unboxing-Video, wo er seine Aktentasche auspackt. Also genau wie dieser Erdkundelehrer, vor dem die 16-Jährigen flüchten, so kommt er darüber. Und es ist doch völlig klar, dass die AfD vorne liegt, weil sie in erster Linie mit Glaubens- Klar. Und Emotionsfragen Klar. operieren. Da kannst du doch mit seriöser Information doch gar nicht wirklich gegen ankommen. Also ich sag mal, good riddance und viel Glück kann man ja machen, aber ich sehe das rein performativ, inhaltlich nicht, dass man...
Es gibt ja durchaus auch ordentliche und seriöse Inhalte auf TikTok. Mhm. Ja, also wenn du dir zum Beispiel anguckst, der ehrwürdigste deutsche Buchverlage sind alle ganz besoffen gerade von TikTok, weil es da
BookTok
gibt.
Ja, und das ist ja auch inzwischen okay. Aber eine ganz andere Zielgruppe, ne? Also,
ja, völlig klar. Also, was ich damit nur sagen will, du hast natürlich viele verschiedene Zielgruppen und dieser Algorithmus ist ja auch immer so ein bisschen zufallsgesteuert. Und wenn dann nach 3 Hassvideos so ein beruhigender Scholz kommt, und da gebe ich dir völlig recht, auf der performativen Ebene könnte man noch ein bisschen, also sozialdemokratische Gagschreiber, das ist ja irgendwie schon so ein Widerspruch in sich. Ne? Also, Saskia Esken hat sich jetzt da auch was ausgedacht für TikTok, ist nicht eine wirklich mutmachende Nachricht. Insofern, Micky, du hast ja sonst nicht viel zu tun. Du kannst doch jetzt mal dem Scholz ein paar lustige Sachen aufschreiben.
Die gute Tat des Tages.
Lauterbach kämpft mit Gutscheinen gegen häufigste Todesursache. Das berichtet NTV. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Laut Gesundheitsminister Lauterbach unnötigerweise, schön formuliert, mit Vorsorgeuntersuchungen ließen sich viele Todesfälle verhindern. Dafür soll es künftig Gutscheine geben. Bereits kleine Kinder können profitieren. Ja, also Lauterbach hat schon gesagt, es gibt keine so tödliche Krankheit, wo so viel Tod unnötig ist. Das finde ich irgendwie, das hat er schön formuliert. Mhm. Tatsächlich, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Top 1, nicht nur in Deutschland. Und er will jetzt sowas wie ein Gutschein ausstellen, also dass man das dann später über die elektronische Patientenakte abwickeln kann und mit dem Gutschein, da kann man dann zum Beispiel Blutwerte bestimmen lassen. Das setzt auch schon ganz früh an bei Jugendlichen, bei 35- bis 50-Jährigen. Man will im Grunde genommen dafür sorgen, dass die Leute sich früher untersuchen lassen. Das ist ja zunächst einmal total gut und richtig. Die Frage ist halt nur, wie setzt man das in der Praxis um oder geht man da vielleicht möglicher? Also das werden im Cannabis-Club, werden die auslegen. Wenn sie sich da eine Tüte Joint holen, dann können sie gleich... Also ich bin ja, ich finde es ja toll, dass er das macht.
Auf jeder Packung Salz ist so ein abziehbarer Aufkleber drauf.
Da oder so, dann, sowas halt. Richtig.
Aber könnte es sein, jetzt vielleicht auch mal ein bisschen weniger idealistisch gedacht, könnte es auch sein, dass Herr Lauterbach, der sich ja gerade mit seinen ganzen Gesetzen mit der einen oder anderen Zunft anlegt, dass man damit einfach mal so ein Signal in die Ärzteschaft sendet, hier so Kamelle, ne? Gutscheine heißt ja auch, die werden auch immer eingelöst von irgendwem. Ja, also vielleicht ist das auch ein ganz bisschen strategischer Vorschlag, den der gute Herr da gemacht hat.
Ja, nach der ganzen Cannabis-Strategie ja vielleicht auch nicht verkehrt, dass man da vielleicht mal mit etwas um die Ecke kommt. Übrigens, eine Meldung, die vielleicht noch ungleich interessanter ist, ist, dass die Krankenkassen einen sprunghaften Anstieg der Pflegefälle registriert haben. Im vergangenen Jahr hat es in Deutschland einen deutlichen Anstieg bei der Zahl der Pflegebedürftigen gegeben. Dem Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen zufolge stieg die Zahl um 361.000. Es sei unklar, woher der besonders starke Anstieg komme. Denkbar sei ein einmaliger Nachholeffekt der Corona-Pandemie. Also 11% höher als im Jahr davor. Das ist natürlich wirklich, wirklich krass. Und es kann sein, dass sich viele ältere Menschen möglicherweise erst spät wieder getraut hätten, die Prüfer des medizinischen Dienstes ins Haus zu lassen. So. Okay. Also das finde ich schon bemerkenswert.
Ist aber auch so ein kleiner Blick in die Zukunft, ne? Also es ist einfach ein unfassbar altes Land.
Ja. Und es ist so, dem Verband zufolge müssten dann die Beiträge weiter steigen, sollte der Bund keine Alternativen zur Entlastung der Pflegeversicherung anbieten. Nach Berechnungen würden sie um mindestens 0,2 Prozentpunkte steigen müssen. Du hast natürlich völlig recht, es ist so ein kleiner Gruß aus der Küche, Stichwort Babyboomer. Wobei die Babyboomer jetzt ja nicht sofort pflegebedürftig werden. Hajo, das ist vielleicht für dich auch nicht uninteressant.
Manche sind es schon, mein Lieber. Manche sind es schon.
Ja, das stimmt.
Das ist ja wieder eines dieser Themen, da siehst du den klassischen Konstruktionsfehler unserer Demokratie. Wenn du Abgeordnete oder Würdenträger nur für 4 oder 5 Jahre wählst, dann werden sie auch nur Politik für 4 oder 5 Jahre machen.
Ja, das ist so leider.
Und Rentenpolitik, Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, das ist ganz viel Politik für die nächsten 20, 30 Jahre.
Ja,
ja, da kriegst du aber die Früchte nicht für.
Ja, auch so schmucklos, ne? So wahnsinnig schmucklos. Da ist halt.
So,
da ist
und
halt
wenn, ja, wenn bei die nächste Wahl
auch nichts zu gewinnen.
Wenn du die nächste Wahl gewinnen willst, musst du halt die Rentner bei Laune halten. Und ja, aus diesem Widerspruch kommt keiner raus.
Das wird doch erstmal richtig lustig. Also das Thema, was ja immer mal in der Luft liegt, aber natürlich nicht umgesetzt werden wird, ist, wenn es um die Verteidigung geht und man sagt, also um den Verteidigungshaushalt zu erhöhen oder zu stabilisieren, müssen wir bei der Rente kürzen. Was wird das denn?
Ja, oder aber Rentner werden einfach, also das Alter, bis zu dem man eingezogen werden kann, wird einfacher. Gibt es dann so Rollatorengeschwader, die dann...
Das ist ja eine tolle Idee eigentlich, ne? Dass man so im Grunde genommen wie nach dem Abi, dass man plötzlich wieder vor die Wahl gestellt wird, machst du jetzt, aber dann halt eben, also dann richtig Wehrdienst, du musst direkt ran.
Ja, oder man halt, schickt sie zum Minensuchen, dann...
Okay, du meinst, okay, also wir spielen das jetzt geistig nicht weiter durch.
Blattgold.
So, jetzt kommen wir aber nur der Tod ist schneller, so heißt das, also da müssen wir jetzt direkt, da, was sollen wir da lang drum rumreden? Hajo, du hast deine viele Freizeit genutzt, hast sie mit Michael Maisheit zusammengetan, ihr seid jetzt das Paar, ihr seid ein Krimi-Paar, Michael Maisheit und du, ihr nennt euch Achilles und dabei ist ein Buch rausgekommen, nur der Tod ist schneller und ich sage es jetzt mal so, ja. Mein lieber Hajo, Achim Achilles, das war ein langjährig genutztes Pseudonym von dir.
Ja.
Der Ermittler in dieser Reihe, die sich nennt Laufende Ermittlung, heißt selber Perpedes. Inwieweit hältst du dich für befähigt, künftig die Off-Texte für Sendungen wie Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau zu schreiben?
Micky. Ja. Ich bin jetzt 45 Jahre Journalist. Ne? Ich habe 1979 bei der Münsterschen Zeitung angefangen. Und ist
jetzt fängst du auch schon an wie Kalmund.
Herr Beisenherz, dieser Vergleich reicht.
Ja, okay.
Du glaubst nicht, wie viel Spaß es macht, Fiction, also sich Sachen auszudenken. Michael Maisheit ist ein begnadeter...
Der Satz aus dem Munde eines Journalisten, da muss man, glaube ich, ein bisschen präzisieren.
Autor.
Reden wir jetzt über deine Journalistenkarriere.
Nein!
Sich aus, du weißt, ich
da muss
ich
man sich an diese
helfen.
Elenden Fakten immer halten. So,
okay,
und in diesem Krimi ist irgendwie alles drin, worüber ich immer schon mal was schreiben wollte. Über Läufer, über Nachtschwärmer, über Menschen, die zu viel Sport treiben oder zu wenig Sport treiben.
Ja.
Dieses verrückte Berlin, so auf der einen Seite so Kohlrouladenduft, auf der anderen Seite Kokseimerweise. So, und genauso ist dieser
Toll.
Krimi, der ist lustig, der ist dramatisch, der ist auch ganz schön hart an einigen Stellen, aber manchmal auch sehr weich. Und
ja,
es hat einfach total Bock gemacht.
Ja, das
und
das
ist so ein bisschen auch so ein Anti- bisschen so, weißt du, du machst den Dschungel doch auch einmal im Jahr. Das ist
ja
doch so ein bisschen Urlaub vom Ich, oder? Das ist doch einfach.
Das kann man, ja, das kann so, man so sagen. Ja, ja, absolut.
So ähnlich muss man das auch verstehen. Und die ersten Resonanzen, die Michael und ich gekriegt haben, ich kenne mich ja gar nicht aus in dem Genre, waren Leute, ach, das ist aber mal schön, das ist aber neu, das ist aber erfrischend.
Ja.
Und auch diese Zusammenarbeit. Ich meine, ja, okay, du bist ja mit deinen Fernsehjobs häufiger mal im Team, aber ich sitze schon ganz schön viel auch alleine und denke mir Sachen aus.
Ja.
Ich finde auch so kooperieren ist einfach was wahnsinnig Schönes.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe ja mit Sebastian Fitzek mal einen Thriller geschrieben. Und wir
was
haben
hast du denn dabei gemacht eigentlich?
Ich habe...
Aber der kann das
alleine. Nein. Ja, natürlich kann er. Der kann das alleine und der kann das ja auch häufig genug alleine, wie wir feststellen. Nee, wir haben uns auch gegenseitig dann das Skript immer hin und her geschickt. Und
hat Bock
da
gemacht?
Gab's dann, ja, total. Das war auch eine super Zusammenarbeit. Fitzek ist ein wirklich feiner Kerl und auch ein uneitler Schreiber, der also auch absolut bereit ist, dass man Passagen dann halt wieder verändert oder dass man seine Sachen da reinhaut und so.
Und
also
das ist ein totaler
wirklich denkbar
Charaktertest.
Angenehm.
Ich finde,
ja,
zusammenschreiben
ja, ja, ja,
ist ein totaler Charaktertest. Da merkst du sofort, wer so ein eitler, kleiner Piefnickel ist.
Ja, so
und
ist
die
es.
Die Großen sind alle großzügig.
Mhm. Das ist so. Das stimmt. Aber sag einmal, dieses Buch, ja, das dann jetzt dann ja auch da im Großraum Berlin spielt, erkennen sich denn da manche Personen wieder? Also gibt es da die Möglichkeit, da auch so manche Leute
ach so,
wieder
du
zu
meinst,
erkennen?
Dass der Karl Lauterbach im Hasenkostüm durchs Berghain rennt oder so?
Ja, irgendwie sowas,
ja,
sowas halt, ne?
Ja, das haben wir uns uns beim ersten noch nicht ganz getraut, ja. Aber es gibt eine neue interessante Bewegung, das interessiert Apofika-Leute bestimmt auch.
Ja.
Laufen ist ja das eine, also so hart, ne? Das heißt jetzt Running, ne? So was weiß ich, Halbmarathon, Marathon.
Ja, ja.
Und die gleichen Menschen feiern aber knallhart. Also die gehen bis morgens um 5 tanzen im Club und dann nochmal 2 Stunden laufen. Also hart feiern, hart laufen. Und da gibt es inzwischen eine ganze große Community von.
Ist das wirklich so?
Ja, ohne Quatsch.
Aber ist doch super ungesund, ist doch komplett geisteskrank.
Ach du, ungesund, Salz ist ungesund, okay. Cannabis ist ungesund, alles
also
ungesund.
Ich kann noch mal ins Berghain gehen und dann danach einfach 3 Tage gib ihm und danach laufe ich Triathlon.
Und vor allem, also, du musst ja auch nicht umziehen, ne? Du kommst ja aus dem Berghain mit irgendwelchen...
Stimmt.
Ja, ja, ich meine, wo dürfen Männer Strumpfhosen tragen beim Laufen und im Berghain?
Das ist richtig, du musst halt lediglich die Person, mit der du die ganze Zeit tanzt, warst, musst du noch aus dem Rektum kriegen, weil sonst ist das Laufen natürlich doppelt schwer. Aber ansonsten, klar, kannst du es machen.
Ja, das Kapitel haben wir dann in der Erwachsenenausgabe drin.
Wie schön.
Nee, also wirklich, nur der Tod ist schneller. Ich sitze gerade an Band 2 und es ist mir eine Freude. Es macht wirklich Spaß.
Woanders ist es auch beschissen.
Wir bleiben im Bereich Mord und Totschlag. Tier riss Zaun nieder, Bär tötet beliebtes Eselmaskottchen. Alle haben Angst, so beschreibt es T-Online. Ein Bär hat in einem kleinen italienischen Dorf den Esel Olmo getötet. Die Dorfbewohner versetzt das in Angst und Schrecken. Der Ort heißt Sopramonte, ist ein Stadtteil der norditalienischen Stadt Trient. Und da geht die Angst um. Ein Bär hat sich in das Zentrum des Dorfs an den Berghängen der Alpen vorgewagt und den Esel Olmo, quasi das Maskottchen Sopramontes, getötet. Der war so beliebt in dem Dorf, dass die Einwohnerinnen und Einwohner jedes Jahr ein Fest zu Ehren des Vierbeiners veranstalteten.
Also dementsprechend, wie Hennes der Geißbock.
Ja. Aber wirklich, ne?
Die Kölner kennen das, ne?
Ja, also ist ja wirklich bitter, ne? Ja, nur, dass da natürlich irgendwie...
Ja, aber haben die denn keine Gewehre?
Du hast den inneren Söder natürlich jetzt gleich wieder aus... Schauen Sie, wir knallen die Bestie ab.
Das war Steuer.
Ja, das stimmt, ja. Ja, der Schadbär, der Problembär, das...
Aber Entschuldigung, wir haben doch diese Wolf... Letztendlich haben wir doch... Also deren Bär ist unser Wolf, ja? Das ist
ja,
so,
ist
wilde
richtig.
Tiere kommen dahin, wo Menschen leben und da muss man das halt mal irgendwie... wie aushandeln. Und wenn das
aber
Team
man hat das Gefühl, das passiert häufiger. Ist es wieder deshalb, weil die Zivilisation zu nah an die Natur ranrückt?
Ich glaube, es ist einfach ein gottverdammter Einzelfall, dass sich ein Bär da aus dem Apennin oder sonst wo dahin verirrt hat. Dann sollen die sich da jetzt einen neuen Esel hinstellen und sollen
ach,
den
du bist
dann
ja wirklich also
Elmo
absolut herzlos.
Nennen.
Olmo,
ja, ich mein,
der arme
schön.
Olmo.
Ja, der nächste heißt Elmo. Und warum wechseln denn die Kölner da beim FC, die wechseln da auch jedes Jahr den Geißbock, da redet auch
jedes
keiner drüber.
Jedes Jahr? Na, der Hennes ist teilweise über ein Jahrzehnt im Amt, je nachdem.
Ach Quatsch, echt?
Natürlich, ja, echt? Klar, so ein Geißbock, da ist ja, also so ein Bär, ja, kommt ja jetzt relativ selten nach Köln. So.
Weißt du nicht?
Ja, also wenn der
aus
Bär...
Aus Leverkusen.
Ja, wenn der Bär einigermaßen bei klarem...
Gebirgsregion.
Wenn er bei klarem Verstand ist, bleibt er natürlich in der Eifel. Also spätestens, wenn er den Geruch unter der Hohenzollernbrücke gerochen hat, dann sagt er sich aber auch, oh, hier hat er schon offensichtlich der ein oder andere sein Revier markiert. Ich gehe mal besser zurück in die Eifel. Nein, aber das hast du ja jetzt häufiger. Also dass Bären jetzt so in Südtirol oder so, kommt es jetzt immer wieder mal vor, dass so ein Bär irgendwie den Hang runterguckt und sagt, guck mal, da vorne, der Jogger, der sieht lecker aus, den hole ich
willkommen,
mir.
Willkommen in der Geschichte der Menschheit. Ich meine, da leben wir seit 100.000 Jahren mit.
Ja, aber dieses Krimi-Schreiben da, dieses Thriller-Schreiben, das hat dich ja dermaßen abstumpfen lassen. Also der Hajo Schumacher,
der
war einfühlsam und sensibel. Dem hat auch das Eselschicksal.
Auf einen neuen Plot, weißt du?
Ich merke das schon.
In der dritten Folge kommt der Bär nach, der Berliner Bär. Hoho.
Ja.
Und dann, danke Micky, dass du Band 3 gerade skizziert hast.
Ja, ich merke schon, dich kann man mit gar nichts mehr schocken. Ne?
Emotional also. Verkarstet.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja, dann bringe ich dich jetzt nochmal auf Betriebstemperatur. Post von Wagner. Lieber Donald Trump, ab heute stehen Sie als Angeklagter vor einem Strafgericht. Höchststrafe bis zu 136 Jahre Haft. Aber dazu wird es nicht kommen.
Die Höchststrafe ist allein schon dieser Prozess. Es geht um ihre Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels. $130,000 soll Trump aus verschwiegenen Kassen gezahlt haben, dass der Pornostar schweigt. Aber sie redete über seinen Penis, der die Form eines Pilzes hat. Über den Zeitpunkt ihrer Affäre. Trumps Ehefrau Melania gebar gerade den Sohn Barron und sie redete über die Affäre selbst. Trump bedrängte mich im Hotelzimmer. Es war ein zweiminütiges Bumsen. Es war keine Affäre. Ja, sie schickte Trump ein schriftliches Lachen hinterher. Wie steht Trump, der sogar erneut Präsident der Vereinigten Staaten werden will, da mit seinem Pilzpenis? Was für ein Held ist er? Das alles kommt in diesem Prozess zur Sprache. Vielleicht wird ein Pornostar die Welt retten. Von Donald Trump. Schlechter Liebhaber, schlechter Präsident. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, Pilzpenis. Hajo, das ist Literatur.
Oh, Perpedes,
Achim Achilles, Pilzpenis. So, das ist die Sprache, die du verstehst. Ja.
Ja, ich finde die These gewagt, dass irgendeine Anklage, irgendwas, irgendeine Pornodarstellerin Donald Trump jetzt zu Fall bringen wird. Ja, auch die These schlechter Liebhaber, schlechter Regierungschef. Ah, es ist, ja, weiß ich nicht. Angela Merkel, Olaf Scholz.
Ja, das ist so ja auch immer eine Frage der Beurteilung, ne? Also manche Leute würden
Professor
in dieser Logik sagen.
Sauer ist vielleicht auch anders unterwegs als Stormy Daniels.
Ja, du, in der Logik würden auch manche Leute sagen, dass also Helmut Kohl ein feuriger Liebhaber war.
Ja, Rudolf Scharping, achso, der war eine Schröder.
Ja, ja, bitte. Also ich glaube, bei Schröder ist es eh völlig klar. Also da liegen die Dinge auf der Hand. Ne, das ist ja. Völlig. Aber bevor ich jetzt noch anfange,
die
Kohl und Schröder zu imitieren, möchte ich dich also aus dieser Zange entlassen. Du darfst noch. Julia Klöckner ist heute Abend bei mir bei NTV zu Gast. Möchtest du noch eine Frage an sie richten? Ich kann es weiterleiten.
Ob sie immer noch diesen kleinen Kühlschrank in ihrem Abgeordnetenbüro hat, in dem sie den ganzen Riesling von zu Hause immer auf trinkfertige Temperatur hält.
Das werde ich sie fragen. Ja. Das ist bestimmt eine der Fragen, die sie auch lieber beantworten wird als so manche andere. Aber das werden wir dann gemeinschaftlich herausfinden.
Wer ist denn ihr Gegenspieler?
Jan Rosenkranz vom Stern.
Ja. Ja, schön. Ja, das ist doch, das klingt wie ein unterhaltsames Gespann.
Das glaube ich auch. Hajo, ich freue mich, weiter von dir zu hören und zu lesen. Und nur der Tod ist schneller. Gibt es schon einen Hauptdarsteller für Perpedes? Hast du da schon jemanden im Kopf? Soll ich Connections herstellen?
Atze Schröder ist natürlich immer ganz vorn in der Wahl. Ja. Ich muss dazu übrigens noch sagen, jemand in eurer Familie, also in der Familie Beisenherz, der sich tatsächlich auch mit Krimis auskennt und der tatsächlich auch Bücher liest. Christian, dein Cousin, hat nämlich auf Facebook schon eine ganz nette Rezension geschrieben.
Ja, macht er auch nicht für jeden.
Nee, Hauptdarsteller, also Sky Dumont hätte ich auch gerne, wobei unser ist Mitte 30. Also,
das wird dann natürlich...
Ja, also, kleiner Gap. Ja. Aber Kai, der Kai, den wir im Kölner Treff hatten.
Kai Schumann, super Typ. Ja.
Ja, der hatte auch dieses Rehäugige und dieses leicht Verletzliche und so, das passt schon ganz gut.
Total. Wobei Kai Schumann, so wie wir ihn gemeinsam im Kölner Treff kennengelernt haben, kann bei dem natürlich auch sein, dass der also während des Laufs einfach mal vom Weg abkommt und querfeld einrennt. Aber
und
seinen Charme.
Und sich die Buchse, ja klar.
Natürlich.
Eine schöne Woche, mein Lieber.
Das wünsche ich dir auch. Also nur der Tod ist schneller. Kaufen Sie sich's. Das Wetter wird schöner. Sie wollen schwimmen gehen. Legen Sie sich's doch mit auf die Decke. Das ist doch genau das Richtige. Also, bis denn. Ciao, ciao. Tschüss.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.